Nachrichten von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Februar 1992.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Donnerstagesinfo. Heute haben wir folgende Themen. Zu Anfang gleich eine Veranstaltungsankündigung, die am heutigen Donnerstagabend stattfinden wird. Die Republikaner werden sich in Freiburg treffen.
Dann eine Kurzmeldung. Die erste Kurzmeldung, das Terrain ist doch nicht besetzt worden.
Dann die alltägliche Begebenheit an einer Grenze.
Die dritte Kurzmeldung geht über Abschiebungen nach Rumänien.
Eine Vorschau auf die Sitzung des Ausländerbeirates am kommenden Montag.
Dann die letzte Kurzmeldung, wahrscheinlich Friedensbewegung in Jugoslawien.
Dann kommen wir zu den längeren Themen. Zum Beispiel das Greta-Gelände. Für eine Mark sind wir alle dabei. Wer mitbietet, kann auch gewinnen.
Eine weitere längere Meldung, Libanon, Invasion der Israelis dort.
Dann ein Telefongespräch über den Stand der Verhandlungen in Waldkirch, das heißt Stand der Verhandlungen um das alte Feuerwehrhaus, wo Flüchtlinge drin wohnten.
Weiter geht's mit dem Thema Flüchtlinge, und zwar geht's nach Norderstedt, Kirche und Landesregierung in einer Front gegen die Flüchtlinge.
Schließlich ist heute in Bonn das sogenannte Asylgesetz behandelt worden im bundesdeutschen Parlament. Das heißt, schnelle Abschiebungen, Änderung des Grundgesetzes, und das alles ist dann auch nur der Übergang zum nächsten Schlag.
Ja, und da diese Themenankündigung getürkt war, da die ursprüngliche nicht stattgefunden hat, spielen wir jetzt den Anfangstrainer weiter, bis wir dann in den ersten Beitrag einsteigen werden, nämlich den zu den Raps.
Das Telefon können wir aber auch noch angeben, nämlich 0761, da sind wir auch in der Wiederholungssendung noch zu erreichen, und dann die Telefonnummer im Studio 31 028. Und von wegen dem Getürkten, ob das nicht doch sehr stark bedenklich ist, das Wort? Der Trainer, der dauert aber wirklich ziemlich lange. Dies ist natürlich die Wiederholung des Donnerstagesinfos, und die wird am Freitagmorgen von 10 bis 11 Uhr wiederholt. Deswegen ist das, was hier jetzt zu hören ist, auch das Informationsbedürfnis vom gestrigen Abend. Aber für diejenigen, die auf der Rap-Veranstaltung gewesen sind, ist es ja vielleicht auch das erste Mal, dass sie dieses nun erneut hören. Also doch, fangen wir gleich an mit einer kurzen Musik und dann mit dem Rap-Beitrag.
Nachrichten von Radio Dreieckland.
Na, jetzt geht's aber doch wirklich los. Auftritte gerieten ja meist sehr kläglich. Auch die beiden letzten Veranstaltungen, die sie groß angekündigt hatten, verliefen für sie weniger harmonisch. Erst wollten sie sich beim CDU-Mitglied Schwer in Littenweiler treffen, dort im Löwen, doch der kriegte plötzlich kalte Füße. Sein Ruf schien ihm nicht mehr ganz so rein zu sein, wie er bislang meinte. Daraufhin zogen die Reps dann ins Weststadion um. Doch als die Reps dort ankamen, waren schon andere vor ihnen im Raum. Der Wirt machte dann dicht für alle, und die Reps verzogen sich daraufhin. Das war am 23. November des letzten Jahres. Beim nächsten Mal wollten sie sich schon gar nicht mehr in der Öffentlichkeit treffen. Aus Sicherheitsgründen trafen sie sich dann am 13. Dezember in Gundelfingen zu einer Mitgliederversammlung. Dort wurde die Riege der Reps dann bestätigt. Sie wehrten sich zum Beispiel auch gegen die Boykottierung ihrer Partei, sie seien doch eine nationale und rechtsstaatliche Partei. Sie würden solchen Boykott als Form der Gewaltanwendung brandmarken. Ein Haudegen von ihnen ist zum Beispiel der Schriftführer, ein gewisser Bulke aus Bad Krozingen. Dieser Bulke bestimmt einen Teil der ideologischen Propaganda der Reps. Er ist gleichzeitig in einem rechtslastigen sogenannten Arbeitskreis Ausländerpolitik, die häufiger schon in Annoncen und Aufklebern in Freiburg aufgefallen sind. Ihre Adresse versteckt sich hinter einem Postfach in Freiburg. Im November 1991 meldeten sich diese deutschnationalen Spießgesellen mit einem neuen Pamphlet zu Wort. Im Bestreben, der CDU die rechte Seite abtrünnig zu machen, wollen sie, Zitat, ein Deutschland, Heimat der Deutschen. Zitat weiter, da der Bewahrung der Identität des Volkes ein sehr hoher Stellenwert zukommt, muss die Abstammung ein entscheidendes Kriterium für die Anerkennung als Deutscher sein. Zitat Ende. So tönt es also aus ihren Kreisen in diesem Pamphlet. Verfasser ist schon der erwähnte Peter Bulke. Was der CDU-Mann Geißler und der andere CDU-Mann Oberndorfer aus Freiburg sagen, ist ihnen alles schon viel zu links. Für die, Zitat, deutsche politische Rechte sollte es selbstverständlich sein, für ein Deutschland einzutreten, das sich als Schutzmacht und Zufluchtsort für alle Deutschen versteht. Zitat Ende. So tönt es also aus ihren Papieren. Also kein Asyl für Flüchtlinge, sondern ein über die Kriege hinwegreichendes Asyl für den deutschen Stamm, artrein und volkstümlich, wie es sich gehört. Dieser Verein will sich also heute Abend treffen. Er versteht dies als Wahlkampfauftakt. Mit markigen Sprüchen wie, Zitat, Arbeiter, macht eure Funktionäre arbeitslos und ihr habt mehr Arbeit, hauen sie in Werbeanzeigen auf die Pauke. Der Kandidat, ein gewisser Herr Zellner, will sich vorstellen. Der ist nicht gerade unbekannt. Er ließ sich schon über die multikriminelle Gesellschaft aus. Er war auch schon sauer, dass er am runden Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit in Freiburg nicht auch seine dumpfen Sprüche ablassen darf. Und er ist Bezirksvorsitzender in Südbaden, Bezirksvorsitzender der Reps, Stadtrat in Freiburg und auch sonst ein ordentlicher Mann. Die Reps haben vorsorglich für heute Abend persönliche Einladungskarten verschickt, wegen der beschränkten Kapazität, wie sie großspurig meinen. Aber im zweiten Halbsatz wird es dann wohl ehrlicher, nämlich wegen, Zitat, Vermeidung von Störungen. Nur Originaleinladungen oder Mitgliedsausweise sollen für den Eintritt gelten. Es ist ja immer eine öffentliche Wahl. Von den Mitgliedsausweisen werden wohl diejenigen am wenigsten welche vorweisen können, die für den gleichen heutigen Abend um 19 Uhr, also jetzt gleich, zu einer Gegenkundgebung aufgerufen haben. Mit der Absicht, den Wahlkrämpfen der Reps eins entgegenzusetzen. Ein Zitat aus ihrem Flugblatt.
Die Reps sind mitverantwortlich für die Pogrome der letzten Zeit. Zwar versuchen sie sich immer wieder von den Überfällen und dem faschistischen Straßenterror zu distanzieren, jedoch spricht die Realität eine klare Sprache. Bei Veranstaltungen der Republikaner in der Mooswald-Bierstube und im Weststadion wurden rechte Schläger als Saalschutz angeheuert, die auch an den Überfällen auf die Klarastraße 100 und das AJZ Kirchzarten beteiligt waren. Die Versuche der Republikaner, sich das Outfit einer bürgerlich-konservativen Partei zu geben, können in Anbetracht der Tatsachen ihrer Einbindung in die europaweite Mobilisierung der Rechten, ihren Verbindungen zur NPD, DVU, Deutschen Liga etc. und ihres rassistischen, sexistischen und nationalistischen Programms nicht verschleiern, dass es sich um eine faschistische Partei handelt.
Also heute Abend Gegenveranstaltung um 19 Uhr gegen die Reps im Bürgerhaus am Seepark. Das Info wird ja auch morgen um 10 Uhr wiederholt.
Im Radio Dreieckland ist ein Flugblatt zugegangen, was eine Nichtbesetzung verkündet. Leider ins Wasser gefallen. Besetzung des Hotels Turenne steht da. Am 5. Februar wurde mit dem Abriss des Hotels Turenne begonnen. Wir hatten aus guten Gründen eine Besetzung geplant. Naja, schwamm drüber.
Weiter heißt es in diesem Flugblatt, die Stadt hat jüngst wieder einmal gezeigt, dass sie enorm handlungsfähig sein kann. Jedoch ist sie immer dann überraschend aktiv, wenn es um Wohnraumzerstörung geht. Diesmal hat sie mit dem Abriss des Hotel Turenne angefangen. Inhaltlich wird diese gescheiterte Besetzung ziemlich breit begründet. Ich zitiere nochmal einen Ausschnitt, der die Umstrukturierung des Innenstadtbereichs klarstellen will. Im Innenstadtbereich wird umgebaut wie schon lange nicht mehr. Das Investitionsvolumen der laufenden Bauvorhaben geht locker über 1 Milliarde D-Mark. Am gründlichsten wird die Bahnhofsachse umgestaltet. Hier befindet sich derzeit ein Großprojekt neben dem anderen. Im Überblick nochmal im Einzelnen. Die KTS, mindestens 170 Millionen D-Mark, 1000 Tiefgaragenplätze, 60 Millionen, das Intercity-Hotel für 20 Millionen D-Mark, der vierspurige Ausbau der Schneeflienstraße Ecke Bismarckallee wird 44 Millionen kosten, der Omnibusbahnhof 12,6 Millionen, das Hauptbahnhofgebäude 200 Millionen und die Industrie- und Handelskammer 13,5 Millionen D-Mark. Ja, und das Flugblatt endet damit: Nächstes Mal sind wir noch entschlossener, noch lauter, noch schneller, noch radikaler, noch witziger. Bis denn, Innenstadterheiterung statt Absanierung.
Der folgende Beitrag bezieht sich auf den vorhergehenden Beitrag, nämlich die Veranstaltung der REPS. Da haben wir einen Telefonanruf gekriegt.
Ja, und zwar würde ich ganz gern mal eine These oder eine Meinung zur Diskussion stellen. Und ich muss auch gleich vorab sagen, ich bin also weit davon entfernt, dieses Gedankengut oder diese Ideologie und diese Fehlinformationen von den REPS in irgendeiner Weise zu unterstützen. Aber ich frage mich, ob es der richtige Weg ist, grundsätzlich Veranstaltungen jetzt wie diese oder überhaupt Veranstaltungen von den REPS praktisch dadurch aus der Welt schaffen zu wollen, indem man sie verhindert oder stört, und zwar einfach jetzt stört durch, aktiv stört, oder ob solche Veranstaltungen nicht auch dazu genutzt werden könnten, durch Störung, aber eben durch Störung insofern, indem man ihre, im Grunde genommen ihre Fehlinformationen oder ihre Ideologie bloßstellt, dadurch eine Störung hervorzurufen und auch sich mal so überlegen, die Leute, die da hingehen zu solchen Veranstaltungen, ob das nun wirklich alles eingefleischte Reps sind, ob das nicht zum Teil auch einfach Leute sind, die aus welchen Gründen auch immer unsicher sind, irgendwelche selbst negative Erfahrungen oder sonst was gemacht haben oder schlicht und ergreifend einfach durch die öffentlichen Medien ja gang und gäbe fehlinformiert sind und sich deswegen auch von solchen Sprüchen ja gerne leiten lassen. Das ist ja auch eine altbekannte Masche und funktioniert ja auch immer.
Im Fall der heutigen Veranstaltung wird das ein bisschen schwierig sein, da nur Mitgliedsausweise zur Einladung berechtigen und ansonsten nur persönliche Einladungen, die verschickt worden sind, dort die Möglichkeit eröffnen, also ohne Schwierigkeiten in den Saal hineinzukommen. Ansonsten gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, sich mit den REPS auseinanderzusetzen. Ne?
Ja, ich denke halt, das ist ja im Grunde genommen eine Konsequenz daraus, dass sie natürlich auch gestört worden sind. Insofern ist es einfach eine Gegenwehr von denen, die mir fast schon einleuchtet, dass sie das so machen. Ne? Und ich denke halt, das Problem, das ich sehe, ist jetzt mit denen ein riesen Forum zu geben oder ihnen Publicity zu verschaffen. Die kriegen sie auch so, die kriegen sie sogar erst recht auf solche Art und Weise, denn das werden sie sicher auch auszuschlachten wissen. Sondern ich sehe halt das Problem, ob dieses ganze Gedankengut, das ja wirklich auf falschen Informationen, auf Verallgemeinerungen oder sonst was oft basiert, was Unsicherheit, Unwissenheit basiert, ob das dadurch aus der Welt zu schaffen ist, dass wir eben solche Gruppen wie die REPS auf die Art und Weise an ihrer Äußerung hindern oder ob es eben nicht auch eine Chance sein kann, grundsätzlich diese Menschen praktisch auf dadurch bloßzustellen, dass wir sie halt, dass wir die Leute, die da hingehen, einfach gegen informieren. Und dass die Leute, dass wir diese plakativen Sprüche, die da eben auch abgegeben werden, dass die einfach bloßgestellt werden durch Fakten. Das wollte ich einfach mal zur Diskussion stellen.
Können wir die Sachen mal so dann in der Unterschiedlichkeit auch erstmal stehen lassen?
Ja, klar.
Okay, ich danke dir für den Anruf. Ja?
Jo, danke, tschüss. Tschüss.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Februar 1992.
Wir kommen zur nächsten Kurzmeldung. Eine alltägliche Begebenheit. Gestern 16 Uhr, Basel, Badischer Bahnhof. Drei Menschen aus dem afrikanischen Stadt Benin kommen mit dem Zug aus Frankfurt, wollen nach Milano. In Basel, Badischer Bahnhof, ist Schluss. Das Transitvisa fehlt. Retour nach Deutschland. In Freiburg ist ja ein Konsulat der Schweiz. Das Konsulat ist aber gestern schon zugewiesen. Wo Übernachtung finden? Und die drei sprechen noch kein Deutsch. Am nächsten Morgen, also heute Morgen, wieder aufs Konsulat. Um 8:30 ist Öffnung. Der Mann am Schalter ist gleich argwöhnisch. Ja, ohne Rückreiseticket ist da nichts zu machen. Das müssen Sie erstmal vorweisen. Und wo wollen Sie denn hin nach Italien? Und haben Sie denn überhaupt Geld? Die drei winken mit $300. Das entzieht ihm immerhin das eine Argument. Aber erst einmal das Ticket für den Rückflug, nämlich per Flug nach Benin zurück, dann noch die Tickets für die Bahnreise mit Retourbillett möglichst, dann noch die Passfotos für die Transitvisa. Zwei Stunden später ist auch das vorgelegt. Die drei sind aber inzwischen um D-Mark 750 erleichtert worden. Reisefahrkarten für die Rückreise, die sie noch gar nicht brauchen. Transitvisa für eine Woche. Zum Glück brauchen sie an der italienischen Grenze nicht noch einmal denselben Zirkus über sich ergehen lassen. Am liebsten hätten die Bürokraten noch eine Familienanschrift in Milano gehabt, um ihnen auch diese Hürde noch in den Weg zu bauen. Auf dem Konsulat der Schweiz in Freiburg bewarb sich zur gleichen Zeit übrigens auch eine Thailänderin um ein Visum in die Schweiz, begleitet von zwei deutschen Männern. Weiter mit der nächsten Kurzmeldung. Abschiebungen aus Freiburg. Am vergangenen Mittwoch, also schon bereits vor einer Woche, morgens um 3 Uhr, schlug die Ausländerpolizei wieder einmal zu. In einer Unterkunft in Freiburg, in der hauptsächlich Roma-Familien untergebracht sind, wurde eine ganze Familie abgeholt und über Stuttgart, den dortigen Flughafen, nach Rumänien zurückgeschoben. Hintergrund dieser Entwicklung ist mal wieder die Willkür der Behörden. Diese geben vor, dass die Familie einen Verwaltungs- oder Gerichtsvorgang nicht richtig gesehen habe, also zum Beispiel, wie in diesem Fall, einen Gerichtstermin nicht wahrgenommen hat und schon schlägt die Ausländerpolizei zu. Eine andere Version geht von einem Deal zwischen westdeutschen Behörden und dem rumänischen Staat aus. Auf jeden Fall abgeschoben in eine ungewisse Zukunft, in eine kalte Heimat, abgeschoben. Es gibt da so ein Sprichwort, was früher mal in einem anderen Zusammenhang benutzt worden ist. Bestraft einen und erzieht 100. Eine Familie wird bestraft, damit 100 andere Familien sehen, was ihnen blühen wird, wenn es von oben angeordnet wird. Dies ist nicht die einzige Abschiebung, die in den letzten Wochen geschehen ist. Und wenn die Behörden wollen, wird es auch nicht die einzige bleiben sollen. zur Sitzung des Ausländerbeirates am kommenden Montag, 17.30 Uhr in Freiburg im Rathaus. Schon einmal unternahm der Ausländerbeirat in Freiburg ein Gremium, was die Belange der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger vertreten soll, aber nichts zu sagen hat. Schon einmal unternahmen sie den Versuch, sich zu den schon vorhandenen Sammellagern für Flüchtlinge in Freiburg zu verhalten. Beim ersten Mal auf der Sitzung am 14. Januar war kein einheitliches Votum zustande gekommen. Auch die Grünen sperrten sich damals gegen eine eindeutige Verurteilung dieser Lager, wie zum Beispiel der Unterbringung auf dem Flughafengelände Saint-Christophe. Jetzt ist ein erneuter Entwurf vorgelegt worden, der eine abgemilderte Form der Kritik an der Lagerpolitik enthält. Die Unterbringung in Heimen und Lagern ist dann nicht für vertretbar zu erklären, wenn sie, Zitat, zur Regel und auf Dauer eingerichtet werden. Zitat Ende. Die Alternative ist diesmal auch deutlich formuliert. Den Flüchtlingen soll eine Lebensperspektive geboten werden, die im längerfristigen Maßstab die Siedlungsgesellschaft in Freiburg mit einbezieht, die Sozialwohnungen für Flüchtlinge bereitstellt, die es Flüchtlingen erlaubt, wieder auf dem freien Wohnungsmarkt Wohnungen anmieten zu können, so utopisch das im Moment auch scheinen mag. Ebenfalls soll bei der Einrichtung von Sammelunterkünften eine Reihe von Mindeststandards eingeführt werden, wie zum Beispiel eine gute verkehrsmäßige Anbindung, eine gute sanitäre Einrichtung, Beratungsräume und Aufenthaltsräume, Telefone mit Rückrufmöglichkeiten, sowie natürlich eine zeitliche Begrenzung der räumlichen Enge, bislang pro Person 4,5 Quadratmeter. Diese Stellungnahme soll also am kommenden Montag vom Ausländerbeirat beschlossen werden. Beim letzten Mal hatte sich unter anderem auch die Stadtverwaltung gegen eine eindeutige Ablehnung der Sammellager gesperrt. Wie wird es dieses Mal sein? Auf dem Programm der Sitzung stehen übrigens auch noch Beratungen über die Situation ausländischer Frauen in Freiburg sowie über die Situation der Migranten und Migrantinnen in Europa allgemein. Im Hinblick auf die zunehmende Verschärfung und auch auf die rassistischen Entwicklungen. Also am kommenden Montag, 24. Februar, 17.30 Uhr in Freiburg im Rathaus. Zwischendrin erreichte uns noch eine Meldung bezüglich der Rap-Veranstaltung für den heutigen Abend. Eine ganze Reihe von grün Uniformierten, den Polizisten, soll sich inzwischen an der Veranstaltung eingefunden haben, an der Gegenveranstaltung immerhin. Lastwagen mit Absperrgittern sind offensichtlich dort aufgefahren. Man wird vermuten oder es wird vermutet, dass es zu einem größeren Einsatz der Bullen kommen werde. Zwei Leute, die sich zu dem Seepakt begeben wollten, sind bereits auf ihre Personalien hin kontrolliert worden. Also vorsichtig sein.
Eines der Brennpunkte Freiburger Lokalpolitik ist nach wie vor die Diskussion um das Greta-Gelände im Grün. Rechts der ursprünglich vom AAK als soziokulturelles Zentrum genutzten Gießereihalle wird das Lagergebäude seit langem genutzt als Wohn-, Büro- und Kindertagesstättenräume und befindet sich, wie die Gießereihalle und einige kaum oder gar nicht bebauten Flächen, auch noch im Besitz der Stadt Freiburg. Hier links der Gießereihalle übrigens befindet sich die sogenannte Maschinenhalle mit Projekten und kleinen Gewerbetreibenden im Erdgeschoss und insgesamt 7 preiswerten Sozialwohnungen. Die von der Greta Baukooperative in sogenannter Selbsthilfe gesetzten Umbauten sind in Kürze beendet und die Wohnungen können von den Mieterinnen und Mietern bezogen werden. Die neuen und die restlichen Nutznießenden haben hier auf Erpachtbasis das alleinige Verfügungsrecht. Das ganze Areal ist ausgewiesen als Sanierungsgebiet. Doch zurück zum Osten, die Zukunft der Gebäude des noch städtischen Teils des Greta-Geländes steht am 17. März im Freiburger Gemeinderat zur Entscheidung an. Die Fragen sind, soll die Gießereihalle einer sogenannten soziokulturellen Nutzung, zum Beispiel durch den AAK, den Arbeitskreis Alternative Kultur, zugeführt werden und was soll mit dem Lagergebäude passieren? Die Vermutung liegt nahe, dass Freiburgs Oberhaupt, genannt Protestnik Wogon Böhme, ohne Anhalt vom Gemeinderat den Abriss der vollwertigen Gebäude absegnen lassen will. Dagegen steht der geplante Erhalt und Ausbau des Lagergebäudes nebst Neubau und weiterem das Konzept der Initiative Greta Ost. Ein Zusammenschluss von einzelnen Menschen und Gruppen, die sich für den Erhalt des Greta-Geländes als Gesamtareal einsetzen und eine Zerstörung ihres gelebten Zusammenhangs nicht hinnehmen. Im Studio Jürgen von der Greta Ost, sag mal, auf welcher Grundlage baut das Konzept denn auf?
Also die wesentlichen Faktoren, die sind ganz sicher, dass es nicht um den Abriss gehen kann. Also wir wollen vom Gelände her ganz klar, dass die Gebäude stehen bleiben, dass die Nutzung der Gebäude, wie sie im Moment stattfindet, nicht gefährdet wird, dass der Bestand der Kindertagesstätte gesichert wird und auf jeden Fall die Geländestrukturen weiter ausgebaut werden können. Wir haben zum einen also die Sicherung des Gebäudebestands als eine Grundlage unseres Konzepts, die Erhaltung der Gebäude. Weiterhin wollen wir nicht, dass die Gebäude verkauft werden, beziehungsweise das Gelände verkauft wird, weil wenn da ein Verkauf stattfindet, hängt ganz klar eine Spekulation, sei es jetzt von Seiten der Stadt im Hintergrund oder von Seiten eines neuen Investors.
Das sind ja ideale Vorlagen. Wie sollen denn die Folgen des Konzepts Greta Ost aussehen? Was ist das praktische Ziel?
Also das Ziel ist, dass die Initiative Greta Ost diesen Geländekomplex, der im Moment noch im Besitz der Stadt Freiburg ist, übernimmt, entweder in Kauf oder Erbpacht. Das sind Sachen, die muss man aushandeln, direkt mit der Stadt. Nur dadurch sehen wir, dass der Erhalt der Gebäude gesichert werden kann. Und fortführend auf der Arbeit des Geländes wollen wir zum Beispiel auf dem freien Gelände einen Neubau errichten. Wir wollen das Lagergebäude ausbauen mit den Inhalten von sozialem Wohnungsbau, der dort entstehen soll. Ein weiterer Punkt ist der Umgang mit den Altlasten, wo wir sehen, dass von Seiten der Stadt aus da einfach nichts passiert und dass wir, wenn wir das selber angehen, da einigermaßen klar damit umgehen können.
Vielleicht noch grob ein paar Zahlen, um wie viel Quadratmeter Wohnfläche wird es sich denn dann eigentlich handeln und was heißt Kauf des Geländes? Ist es mehr als die berühmte eine Mark oder wie sieht es da aus?
Ja, also diesen Komplex kann man eigentlich erstmal oder sollte man in zwei Punkte unterteilen. Zum einen geht es um das Gelände selbst. Das Gelände ist im Sanierungsgebiet. Es gibt Richtlinien, Richtwerte auch für den Quadratmeterpreis hier. Laut Gutachterausschuss liegt er im Moment zwischen 700 und 900 Mark. Das heißt, für die Stadt ist kein Spekulationsverkauf da drin in der momentanen Situation. Nach unseren Berechnungen würde das Gelände ungefähr 2,2 Millionen kosten. Der Altbaubestand, der dazukommt, den rechnen wir mit ungefähr 400.000, das sind 2,6 Millionen. Wenn man die Gegenrechnung jetzt aufmacht, welche Kosten für einen Käufer, also für uns in diesem Falle, auf den Käufer zukommen, dann hat man den Altlastbestand, das Blei und das Cadmium, das mit 2 Millionen zu Kosten kommt. Also sprich, wir müssen 2 Millionen, der Investor muss 2 Millionen ausgeben, um die Altlasten wegzukriegen. Und die Lagerini muss versorgt werden. Das heißt, die Kosten rechnen sich in dem Fall gegen und da bleibt nichts groß übrig. Der zweite Komplex ist der soziale Wohnungsbau, also quadratmetermäßig werden ungefähr 900 Quadratmeter Wohnraum entstehen. Und ja, ganz kurz so, die Preise, die Kosten und was rauskommt, das orientiert sich grob an dem Projekt Maschinenhalle. Also wir peilen Mietsatz an zum Schluss, der wieder mal so um die 7 Mark liegt, wenn es möglich ist vom Markt her. Mhm.
Geschäfte dieser Art, so Gelände in der Innenstadt und Gebäude, werden ja normalerweise von profitorientierten Investoren verschlungen. Weshalb sollte der oder könnte der Gemeinderat gerade der Initiative Greta Ost den Zuschlag geben?
Also das erste klare Argument ist einfach, dass wir vor Ort sind. Also wir sind auf dem Gelände, die verschiedenen Gruppen, die Wohnungen sind es, die in der Initiative sich organisiert haben. Das heißt, wir sitzen einmal da. Zum anderen denke ich, alles, was mit Abriss zu tun hat, hat mit Profit und Spekulation an dieser Stelle hier in der Stadt zu tun. Da wir gegen den Abriss sind und für den Bestand des Ganzen, denke ich, ist es einfach ein weiterer Punkt, der für die IGO spricht. Und was den sozialen Wohnungsbau betrifft, so haben wir da ein paar Fakten, dass wir zum Beispiel eine billigere Miete zum Schluss rauskriegen als eine normale Wohnungsbaugesellschaft. Und dass wir eine Sozialbindung reinbringen, eine dauerhafte Sozialbindung, die ganz einfach über die bisherige rausgeht. Also die Gebäude werden nicht nach 10 Jahren frei und wieder marktfähig, man kann sie verklopfen und damit spekulieren, sondern die sind gebunden. Also wie lang wird man dann sehen, aber erstmal perspektivisch ganz lang, und dass es auch nicht möglich ist, die Teile wieder auf den Markt zu verscheuern. Ja, ein wesentliches Argument sind auch noch halt ganz einfach der Erhalt der Sozialstrukturen hier auf dem Gelände.
Der gewachsenen Strukturen?
Ja, die ganzen Initiativen, wie die zusammenarbeiten, die Leute, die hier wohnen, also wo das eigentlich ein Bereich ist, der dann sich auch weiterentwickelt in dem Ganzen, wenn was Neues dazukommt. Mhm. Und das braucht einfach Platz. Also
was man vielleicht zusammenfassen könnte, mit wir sind ein Gelände, wenn das vielleicht deutlicher macht, was Sozialstrukturen bedeutet. Hören wir an der Stelle vielleicht mal rein, was der Ungarn Sternberg, der Baubürgermeister, zu dem Thema heute Mittag zu Radio Dreigeln gesagt hat.
Es ist ganz klar, dass die Sozialstrukturen in den Sanierungsgebieten eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie können aber nicht die entscheidende einzige Rolle spielen, nicht?
Aber eine entscheidende.
Sie spielen eine wichtige Rolle. Entscheidend ist mir schon wieder zu viel, weil es dann heißt, es wäre dann das überragende Ziel. Ich muss Ihnen sagen, irgendwo wird auch die Entscheidung sein, was sich da wirtschaftlich rechnet. Es ist ein Sanierungsziel. Das ist unbestritten, ist auch die Sozialstruktur, die hier besteht. Insofern ist es sicherlich in die ganze Abwägung mit einzubeziehen.
Ja, soweit also Ungarn Sternberg heute Mittag zur Zerstörung von gewachsenen Sozialstrukturen. Die ganze Sache, wenn es in den Gemeinderat kommt, ist ja nicht gerade die Kostenfrage die entscheidende. Brächte der Verkauf des Geländes der Stadt nicht die erhofften Millionen D-Mark?
Ja, also der Stand ist einfach der, wir haben Sanierungsverfahren hier im Grün. Es steht noch dieses Sanierungsverfahren. Und meines Erachtens ist der Gemeinderat weiterhin an diese Ziele gebunden. Das heißt, es gibt nicht die dicke Kohle für das Gelände, sondern es muss entsprechend den Richtlinien verfahren werden. Mhm. Punkt.
Ja, zum Schluss vielleicht, wir haben nicht so viel Zeit, Greta und Gießerei waren ja einst Befriedungsobjekte Böhmes, wären solche Durchmarschpläne, möchte ich mal bezeichnen, Böhmes nicht ein zu großes Risiko für ihn?
Ja, ich denke, das wird sich rausstellen. Ich meine, er ist ja in der Zwischenzeit auch aufgewacht und hat gemerkt, dass er die ganzen Geschichten hier nicht ignorieren kann. Er schickt uns jetzt dann auch den Sternberg auf den Hals zu Verhandlungen, und von daher gewinnt das Ganze schon an Brisanz.
Es gibt auch noch eine öffentliche Veranstaltung, wo sich auch viele Leute noch informieren könnten, wie das Ganze hier laufen soll. Und die Veranstaltung, die ist am Montag?
Ja, die Veranstaltung zum Konzept ist am Montag um 20 Uhr im Strandcafé. Und als weiteren Termin für Interessierte bieten wir so einen Nachmittag am Montag zwischen 14 und glaube ich, 16 Uhr,
18 Uhr.
18 Uhr, zwischen 14 und 18 Uhr kann man die fertigen Wohnungen, die, also wo die Leute noch nicht eingezogen sind, in der Maschinenhalle besichtigen.
Mhm. Gut, ich danke dir mal.
Bitte.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Februar 1992.
Wir wechseln das Thema. Von Freiburg gehen wir nach Waldkirch. In Erinnerung ist der Brandanschlag auf das alte Feuerwehrhaus Anfang Januar dieses Jahres, bei dem ein libanesischer Flüchtling sehr schwer verletzt worden ist. Er hat einige Wochen in der Intensivstation in Stuttgart liegen müssen, ist inzwischen allerdings wieder in Waldkirch. Seit diesem Brand auf das alte Feuerwehrhaus in Waldkirch ist eine Verhandlungskommission gebildet worden, die im Auftrag der Flüchtlinge die Forderungen der Flüchtlinge gegenüber dem Gemeinderat bzw. der Stadtverwaltung vertreten soll. Am Telefon haben wir nun eine Vertreterin aus dieser Verhandlungskommission und zunächst erstmal die Frage, was ist derzeit der Stand der Dinge dort, Marion?
Ja, guten Abend. Es hat jetzt noch keine neue Verhandlungssitzung stattgefunden, die ist für den 9. März angesetzt. Es ist so, dass ja Konsens war beim letzten Mal, dass keine Zwangsrückführung der betroffenen Familien in das Feuerwehrhaus stattfindet, sondern mit aller Kraft Wohnungen gesucht werden, sowohl von städtischer Seite wie auch von uns, also denjenigen, die die Flüchtlinge unterstützen. Das wird auch immer dringender. Die Lage der beiden Familien, die ja jetzt bei Freunden und Verwandten untergekommen sind, ist ziemlich dramatisch bis zunehmend unerträglich, zum Teil mit 20 Personen in drei Zimmern, sodass wir jetzt einen Termin vereinbart haben auf Wunsch der beiden Familien nächste Woche. Also ich als ihre Mitvertreterin in dieser Kommission und die DOL-Vertreter, also von den Grünen im Gemeinderat, haben auch schon zugesagt, dass sie daran gern teilnehmen wollen. Bei diesem Termin wird es darum gehen, die nächste Sitzung vorzubereiten und auch zu klären, also dass jetzt wirklich rasch was passieren muss, um diese unerträgliche Lage für sie zumindest zu mildern. Was ganz positiv ist, dass die Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit hier in Waldkirch diese Wohnungssuche jetzt auch zu ihrem öffentlichen Anliegen gemacht hat. Der ist jetzt gelungen, in verschiedenen Gemeindeblättern, also kirchlichen und auch kommunalen, hier in den Stadtteilen einen öffentlichen Appell an die Bevölkerung in Waldkirch abdrucken zu lassen, also in dem dringend um Unterstützung bei der Wohnungssuche gebeten wird. Und was ich wichtig finde, wo auch ausdrücklich die zuständigen Behörden, also der Stadt, des Regierungspräsidiums und des Landratsamtes aufgefordert werden, im Falle einer erfolgreichen Wohnungssuche überhaupt zuzulassen, dass die Familien dort einziehen dürfen.
Gibt es denn schon entsprechende Reaktionen der Gemeindeverwaltung?
Ja, von Seiten der Stadtverwaltung gibt es unterschiedliche Reaktionen. Also wir haben den Eindruck, es gibt dort zum Teil schon Widerstände. Es hat zum Beispiel ein Herr Thoma, der ist Hauptamtsleiter, wie sich das nennt, also das ist halt so ein hoher Verwaltungsbeamter da von der Stadt, in einer öffentlichen Stellungnahme auf einen Leserbrief von einem der betroffenen Flüchtlinge sich bemüßigt gefühlt, also dort verschiedene Halbwahrheiten loszulassen. Er hat zum Beispiel behauptet, Flüchtlinge würden ziemlich schnell wieder aufhören zu arbeiten, wenn sie dann selber zahlen müssten für Wohnungen und solche, also schon ziemlich reaktionären Parolen da losgelassen. Es hat dann allerdings einen Leserbrief gegeben, der abgedruckt worden, der dem widersprochen hat. Und was man halt sehen muss, ist, der Thoma hat behauptet, die Stadt würde ja niemals Flüchtlingen oder auch Familien verweigern, in Wohnungen einzuziehen, so sie denn welche finden. Aber das Problem ist ja, und das Regierungspräsidium das genehmigt, Problem ist aber, dass die Landes- und auch Bundesgesetzgebung inzwischen so restriktiv ist, dass die Landesregierung zum Beispiel durchgesetzt hat, dass wenn so eine Wohnung angemietet werden könnte, sie sich praktisch die Genehmigung erteilen muss über das Regierungspräsidium. Also was ja eine unheimliche Erschwerung ist von der ganzen Angelegenheit. Es geht auch darum, dass sie im Grunde die normalen Mieten nicht bezahlen wollen. Wenn jetzt so eine Flüchtlingsfamilie so eine Wohnung findet und die ist eben etwas größer wie 8 Quadratmeter pro Person sozusagen und ist etwas teurer als so ein Obdachlosenasyl, dann gibt es sofort Widerstände auf Regierungspräsidiumsebene. Und worum man sich jetzt eben bemühen muss und worum wir auch in der Verhandlungskommission halt kämpfen werden, ist, dass die Stadt tatsächlich erstens natürlich Wohnungen weiter überhaupt findet und dann aber auch, wenn jetzt in einem Fall was gefunden wird oder so, gegenüber dem Regierungspräsidium sich dann auch mit aller Kraft dafür einsetzt, dass die überhaupt einziehen dürfen. Also es gibt dort sozusagen verschiedenste Widerstände. Und dieser Herr Thoma hat halt so getan, als ob das alles kein Problem sei und vertuscht damit im Grunde die geltenden Gesetze in der Angelegenheit. Gell?
Zu einem anderen Punkt noch, du hattest vorhin schon die kritische soziale Situation der Flüchtlinge und ihre derzeitige Unterbringung angesprochen. Mhm. Nun hat es am vergangenen Samstag oder am Wochenende jedenfalls wieder erneut gebrannt, was möglicherweise also einen völlig anderen Zusammenhang hat. Aber die Flüchtlinge haben diesen Brand ja auch erneut wohl mitbekommen.
Ja, also die Familie, also in dem Haus, neben dem es gebrannt hat, nach unseren bisherigen Untersuchungen jetzt tatsächlich ohne Zusammenhang mit den Flüchtlingen dort, aber die selber waren natürlich völlig in Alarm versetzt. Es ist klar, sie haben das sozusagen als nächsten Anschlag oder gar Warnung von irgendwelchen Faschisten oder Skinheads erstmal verstanden und haben also sozusagen jetzt wieder dieselben Schlafprobleme und ständigen Angstzustände wie direkt damals nach dem Anschlag. Es ist sowieso so, das wollte ich vielleicht auch noch sagen, das wird auch ein Punkt sein, den wir in der Kommission erneut beraten müssen. Ich habe von Leuten jetzt, die ins Feuerwehrhaus zurückgegangen sind, also von den Einzelpersonen dort, jetzt von zwei, dreien gehört, dass sie nach wie vor auch dort sehr viel Angst haben, also dass sie sich nach wie vor nicht sicher fühlen, obwohl jetzt natürlich bestimmte Maßnahmen schon ergriffen worden sind. Aber wir wollen dort also auch nochmal einen Termin machen im Feuerwehrhaus selber und wollen die Ängste auf jeden Fall und die Gründe dafür genauer in Erfahrung bringen und auch erneut in die Kommission einbringen. Das ist ja auch klar, ich meine, es wundert mich auch nicht.
Wir müssen eigentlich Schluss machen, Marion. Herzlichen Dank für deine aktuellen Informationen über den Stand der Verhandlung dort in Waldkirch bezüglich der Flüchtlinge und ihren Unterkünften.
Okay.
Ja, schönen Dank. Tschüss. Wir kommen zur Situation der Flüchtlinge in Norderstedt in Schleswig-Holstein. Beschmierte Wände, verwüstete Räume, so waren die Schlagzeilen heute in einigen Presseorganen, die es nicht sein lassen können, über die Kirchenbesetzung in Norderstedt bis zum letzten auch noch zu hetzen. Was eigentlich wurde dort verwüstet und was wurde beschmiert? In einer anderen Zeitung fanden wir unter anderem ein Foto. Dort war ein Teil der Kirche, ein Teil des Innenraumes der Kirche zu sehen und ein Spruch, der dort stand. Und was dort geschrieben steht, Zitat, Euer Jesus ist und bleibt weiß. Was ist daran Verwüstung und was Geschmiere? Dort ist doch wohl nur schlicht und einfach die Wirklichkeit enthalten. Eine Kirche, die schon zu Weihnachten die große Krise kriegte und meinte, ihr Jesus von Nazareth könne nicht mehr in der Kirche anzutreffen sein, weil so viele Flüchtlinge dort waren. Eine Kirche, die schon damals um den Bestand ihrer Gemeinde mehr fürchtete als um die Lebensgefährdung von Flüchtlingen. Eine Kirche, die die meisten ihrer Räume ohnehin leer stehen lässt, weil ihre Bibelabende und Kaffeenachmittage keinen Zulauf haben. Eine Kirche, die damit konfrontiert ist, dass ihr die zahlenden Mitglieder davonlaufen, weil sie eine doppelzüngige Moral vertritt. So, auch hier und zum letzten Mal erneut am 16. Februar, als die Kirche die Flüchtlinge ultimativ aufforderte, die Kirche endlich zu verlassen, als sie mit Strafanzeigen die Räumung der Kirche bezwecken wollten. Eine Kirche, die zu keinem Zeitpunkt gegen die Politik der Landesregierung in Kiel mobil gemacht hat, um Aufenthaltsrechte für die Flüchtlinge in Schleswig-Holstein durchzusetzen. Der Faden zwischen den Flüchtlingen und der Kirche war schon vorher gerissen. Während die Kirche auf das therapeutische Gespräch vertraute, ohne sich konkret zu äußern, wollten die Flüchtlinge praktische Unterstützung sehen. Genau die aber verweigerte die Kirche den Betroffenen. Wir haben schon am vergangenen Dienstag im Info gehört, wie sich die Kirchenleute äußern. Abfällig, erniedrigend, falsche Anschuldigungen erhebend, aber nichts konkret für die Flüchtlinge. Und diese hatten zuletzt am 18. Februar in einer Erklärung gegen die Räumungsandrohung erklärt, Zitat, Wir appellieren an die Kirche, die auf ihrem Papier andauernd von ihren menschlichen christlichen Bemühungen erzählt. Wir appellieren, das Ultimatum und die Strafanzeige gegen uns zurückzunehmen. Zitat Ende. Wie bekannt ist, geschah dies nicht. Nun steht also an der Kirchenwand: Euer Jesus ist und bleibt weiß. Aber auch die SPD-Regierung in Schleswig-Holstein ist hier zu nennen. In zynischer Weise erklärt sie jetzt nachträglich, die Flüchtlinge hätten späte Einsicht gezeigt. Und sie beglückwünschen sich gegenseitig, dass, Zitat, eine kleine Gruppe von autonomen Kräften es nicht geschafft hat, erneut, Zitat, die Kraftprobe mit dem Staat und der Kirche zu suchen. Es war höchste Zeit, dass dieser Versuch gescheitert ist. Zitat Ende. So Engholm und sein Sozialminister Janssen in einer Presseerklärung. Sie fordern noch einmal die Flüchtlinge auf, sich ihrem Verfahren zu stellen. Und sie wissen doch sehr genau, dass die Anerkennungsquote bei 5% liegt. Und sie wissen auch genau, dass die Flüchtlinge als lebende Geiseln gegen die Neonazis hingestellt werden sollen. Ein Kurde, auch früher in der Kirche in Norderstedt, hat es einmal so begründet: Lieber sterbe ich in meiner Heimat im Kampf, als hier von Faschisten umgebracht zu werden. Das ist dann vermutlich auch einer der Gründe, warum mehr und mehr die Flüchtlinge diesem Druck, der auf ihnen lastete, nicht mehr haben standhalten können. In einem Land, wo die Menschenwürde mit Füßen getreten wird, wo die Faschisten ohne große Hindernisse ihr Treiben veranstalten können, wie soll da Sicherheit nach der Flucht existieren können? Deshalb haben sie auch zuletzt Folgendes erklärt:
Wir wollen unser Schicksal und unsere Zukunft nicht durch die Polizei bestimmen lassen. Wir wollen selbst bestimmen. Darum haben wir die Kirche verlassen. Von nun an werden wir als Einzelne in Schleswig-Holstein bleiben und den Kampf für unsere Forderungen so weit möglich fortsetzen. Wir werden uns jetzt der Karawane von Tausenden von Flüchtlingen anschließen, die nach ihrer Zwangsverteilung in die Ex-DDR aufgrund der dortigen Bedingungen fliehen und in den alten Bundesländern, beispielsweise Schleswig-Holstein, leben.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Februar 1992.
Heute fand im Bundestag die erste Lesung des Gesetzentwurfs zur Behandlung des Asylrechts statt. Schon im vergangenen Oktober hatten sich die Regierungsparteien und die SPD auf Zielvorstellungen geeinigt, die der nun vorliegende Entwurf in Gesetzesform gießt. Danach sollen unter vielen Asylverfahren in sogenannten offensichtlich unbegründeten Fällen auf 6 Wochen verkürzt, die Gerichtsverfahren drastisch gestraft und die Bewerber generell in Sammelunterkünften untergebracht werden. Die Debatte im Bundestag zeigte daher auch schon ganz schnell, dass es über diesen Entwurf zwischen den Regierungsparteien und der Opposition, vor allen Dingen der SPD, keinerlei Konfliktstoff mehr gab. Im Gegenteil. Die Debatte zeigte eher, dass es den Regierungsparteien, aber auch der SPD schon um viel weiteres ging. Erstens um eine Änderung des Grundgesetzes, in der das Grundrecht auf Asyl abgeschafft und zweitens um eine Behandlung der Flüchtlinge als Manövriermasse, die je nach ökonomischen Bedingungen in der Bundesrepublik als Arbeitskräfte gebraucht werden oder auch nicht. Welche Ängste dabei Innenminister Seiders plagen, führt er folgend aus:
Und die gewaltigen Risiken, die diese Wanderungsbewegung nicht nur für unseren Wohlstand, sondern ganz unmittelbar für Sicherheit und Frieden mit sich bringen, werden wir national allein nicht bewältigen können. Sondern
solche Szenarien, in denen die Flüchtlinge beschuldigt werden, sozusagen am Bestand der westeuropäischen Gesellschaft zu nagen, wurde von verschiedenen Vertretern der CDU/CSU entworfen. Damit soll eine Stimmung der Angst erzeugt werden, die in der Bevölkerung die Bereitschaft für eine weitere Verschärfung der menschenverachtenden Flüchtlingsgesetzgebung schaffen soll. Von Seiten der Opposition wurde dem nichts weiter entgegengesetzt. Die SPD stand voll hinter dem Gesetzentwurf und nur die Grünen und die PDS lehnten ihn aber mit verschiedenen Begründungen ab. Das Bündnis 90 Die Grünen hatte schon gestern in einer Anhörung mit Vertretern von Juristenorganisationen und Flüchtlingsinitiativen eine allgemeine Ablehnung des Gesetzentwurfs dokumentiert. So nannte der Vertreter von Pro Asyl Leuniger den Gesetzentwurf eine Mogelpackung und weiter:
Jeder Experte weiß, und ich denke, das ist auch bisher in den Äußerungen zum Ausdruck gekommen, dass das Gesetz mit den vorgegebenen Fristen überhaupt nicht funktionieren kann. Es dennoch in dieser Form vorzulegen, zeigt das schamlose Bemühen der großen Parteien, das Wahlvolk wie eine Herde dummer Schafe vor sich her an die Urnen zu treiben.
Der Geschäftsführer vom Republikanischen Anwaltsverein Uwe Günther meinte, dass der Entwurf die Flüchtlinge zwingt, bestimmte Fristen einzuhalten, die ihm, Zitat, den Rechtsweg praktisch verweigern, Zitat Ende. In der Tat müsste ein Betroffener dem Gesetzentwurf zufolge innerhalb von 7 Tagen einen Anwalt finden, dieser müsste sofort einen Antrag vor Gericht stellen und diesen abschließend begründen, nachdem er die Gerichtsakten angefordert und eingesehen und ausführlich mit dem Asylbewerber gesprochen hat. Auch sonst verringert sich der Rechtsschutz im Gerichtsverfahren. So sollen über als offensichtlich unbegründet oder unbeachtlich zurückgewiesene Asylanträge Einzelrichter entscheiden. Eine Berufung gegen ihre Entscheidung schließt der Entwurf fast aus. Dies würde, so glaubt der Verwaltungsrichter Peter Schnäbele, von der neuen Richtervereinigung in verfassungswidriger Weise die Rechtsweggarantie beschneiden und die Rechtsprechung zersplittern. Mit dem Hinweis auf das, Zitat, politische Desaster einer fehlenden Opposition in dem für die Verfassung sensiblen Asylbereich, Zitat Ende, rief der Vertreter von Pro Asyl, Pfarrer Leuniger, zu verstärkten Bürgeraktionen auf. Leuninger beklagte auch, dass von den Kirchen anders noch als zurzeit als beim Ausländergesetz zu geringer Widerstand gegen das neue Asylverfahrensgesetz kommt. Die PDS und die Grünen nahmen die Auffassungen der Teilnehmer der Anhörung in der Bundestagsdebatte wieder auf und griffen die Vertreter der SPD, FDP und CDU an. Konrad Weiß vom Bündnis 90 meinte,
die angestrebten Änderungen des Asylrechts erfüllen uns mit tiefer Sorge. Die Bundesregierung missbraucht das Asylrecht erneut für parteipolitische Zwecke. Anstatt nach Wegen zu suchen, wie Verfolgten und Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland am besten eine Zuflucht geboten werden kann, betreiben manche in CDU und CSU eine völkische Politik der Abschottung und der Volksverwirrung.
Und Ulla Jelpke von der PDS Linke Liste meinte zu dem Gesetzentwurf,
das, was in diversen Kanzlerrunden und anderen mehr oder weniger konspirativen Treffen ausgetüftelt wurde, ist ein Schlag gegen alle demokratischen Grundsätze und gegen die Menschlichkeit. Die scharfe Kritik ergibt sich aus dem zu behandelnden Gegenstand selber. Der Entwurf, der heute hier scheindebattiert wird, fasst im Grunde genommen alle negativen Tendenzen der bisherigen Versuche der Abschreckungspolitik zusammen. Marschrichtung für die Aushebelung des Instanzenweges wurde vom Bundesinnenministerium im Begleitschreiben zum Entwurf im schlimmsten deutschen Sprachgebrauch zackig angegeben. Zitat, Ausschluss jeglicher Rechtsmittel. Zitat Ende. Mensch muss es sich einmal vorstellen. Ein Beamter, der mit der Regelung der Beihilfezahlung nicht einverstanden ist, wenn er sich eine neue Brille oder ein neues Hörgerät gekauft hat und sämtliche Rechtsweggarantien, das heißt alle Verwaltungsgerichtsinstanzen, stehen ihm offen. Eine Asylbewerberin, bei der es um Leben oder Tod, um Folter oder Verhungern geht, wird von unserem Rechtsstaat mal gerade noch eine Instanz mit eingeschränktem Rechtsschutz zugestanden. Das ist genau das, was heute als institutioneller Rassismus bezeichnet werden muss.
Wir kommen zum letzten Beitrag, einer, der auch noch angekündigt war, zu Mielke, ein zweiter Kommentar. Der wird dann vermutlich erst die nächste Woche kommen können. Das nächste Thema also und das letzte Thema bezieht sich auf den Libanon. Am letzten Sonntag ermordeten israelische Eliteeinheiten einen Führer der muslimischen Gruppierung Hisbollah im Libanon. Mit einem gezielten, lange vorbereiteten Hubschrauberangriff wurde die Wagenkolonne des Mousavi zerlegt. Inzwischen findet, wie bekannt, die Invasion in den Libanon statt. Was ist der Hintergrund für diese neuerliche Aggression der israelischen Armee gegen den Libanon? Manche meinen, es sei die unmittelbare Vergeltung auf einen Angriff palästinensischer Guerillas aus den besetzten Gebieten auf ein Armeecamp nahe Haifa. Doch ist dies wieder einmal eine unsägliche Vermischung von Ursachen und Wirkungen. Ursache für den Angriff von Intifada-Kämpfern auf ein Militärcamp ist die Besetzung Palästinas durch israelische Truppen. Ursache ist die fortgesetzte Siedlungspolitik der Siedlerkolonialisten aus Israel, die durch geschaffene Fakten vollendete Zustände schaffen wollen, sodass über eine Rückgabe der besetzten Gebiete schon gar nicht mehr verhandelt werden muss. Ursache ist die anhaltende militärische Unterdrückung seit Jahren durch israelische Soldaten und Polizisten. In einer Reaktion auf den Angriff auf das Militärcamp wurden denn auch die palästinensischen Flüchtlingslager Ain en Hilweh und Rashidiyeh angegriffen. In keinem Zusammenhang zu dem Angriff auf den schiitischen Geistlichen Mousavi steht die Situation in den besetzten Gebieten. Allerdings muss man von einem zeitlichen Zusammenhang zu der Entwicklung in Israel ausgehen. Der zeitliche Zusammenhang heißt, der Anschlag auf den schiitischen Geistlichen wurde eigentlich in der gleichen Zeit verübt. Aber es betrifft hier eine ganz andere Situation. Die libanesische schiitische Gruppe Hisbollah waren in der letzten Zeit die Gruppierung, die sich einen energischen, konfrontativen Kampf mit der israelischen Besatzungsmacht im Südlibanon und deren dortiger Vasallenpartei leisteten. Die Amal, eine andere Gruppierung im Libanon, hatte diesen Kampf zwangsweise aufgegeben. Und die palästinensischen Menschen waren in der Mitte des letzten Jahres entwaffnet worden, um sie dann auf die Flüchtlingslager einzugrenzen. Einzig also die Hisbollah führte diesen Kampf direkt weiter. Deshalb wurde sie auch in den letzten Monaten bevorzugtes Angriffsziel. Und von daher erscheint es auch naheliegend, dass der jetzige Angriff auf Mousavi einem genauen Plan folgte. Mit dieser Attacke auf die Hisbollah bezweckt Israel mehrerlei. Erstens, die Situation im Libanon unmittelbar zu beeinflussen. Die Konstellation im Libanon ist derzeit eine zwischen Syrien und Israel aufgeteilte Beherrschung des Landes. Am Rande dieser Kontrolle gibt es noch die libanesischen Interessen, die sich sowohl gegen Israel als auch gegen Syrien durchsetzen müssten. Und das will Israel verhindern. Zum Zweiten wollen die Israelis natürlich erneut die Bevölkerung demütigen. Sie wollen demonstrieren, dass es ihrer Armee aufgrund der Lufthoheit möglich ist, an jedem beliebigen Ort im Libanon einzugreifen, selbst vor der Religion nicht Halt zu machen und zu markieren, dass sie, wie es ihnen beliebt, zuschlagen, wo sie wollen. Zum Dritten wollen sie damit für die gesamte Kräftekonstellation in der arabischen Region ein weiteres Zeichen setzen, dass sie ein bestimmender und einflussreicher Faktor in der Gegend sind. Ohne den militärisch aufgerüsteten Faktor Israel ist, so also diese Botschaft, keine Regelung möglich. Und zum Vierten will Israel natürlich Einfluss nehmen auf die laufenden Nahostverhandlungen in den USA. Sie wissen, dass sie von den USA ziemlich volle Rückendeckung haben, dass sie am Verhandlungstisch bislang keine Zugeständnisse machen mussten und dass sie trotz der diplomatischen Spielereien gleichzeitig sich die Frechheit herausnehmen können, jederzeit militärisch zu agieren. Dies ist die Situation in der Region. Die Praxis für den Libanon heute heißt wieder einmal die Flucht von Tausenden von Menschen aus dem Süden in einen anderen Teil des Landes. Die Furcht vor weiteren militärischen Interventionen Israels ist also eben nicht unbegründet. Kraterfelder rund um Nabatije, um Kafra, um Yatta, die Not der Menschen dort ist beträchtlich. Und die israelische Armee hat erst heute bestätigt, dass sie genau diese Dörfer angreift. In diese neue Eskalation hinein wird sicherlich auch der erweiterte Widerstand der Bevölkerung aufgehen. Die Konflikte sind also programmiert. Die Kräfte der libanesischen Bevölkerung werden sich nicht kampflos erniedrigen wollen, nachdem einer ihrer geistlichen Führer direkt abgeschossen worden ist. Und vielleicht noch eine Nachbemerkung. In dieser eskalierten Situation im Libanon hat die Stadt Freiburg bislang nicht erklären können, auf die Abschiebung von Flüchtlingen aus dem Libanon verzichten zu wollen. Sie beruft sich nach wie vor auf die Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes vom Juli 1991. Deswegen gibt es nach wie vor auch Unterschriftenlisten, die überall auslegen, um die Abschiebung von libanesischen Flüchtlingen aus Freiburg zu verhindern.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Februar 1992.